Dieser Text beinhaltet eine enorme Dramatik, auch eine enorme Dynamik. Die junge christliche Gemeinde ist längst noch nicht gefestigt. Sie sammelt sich um Jesus Christus, hört, was er sagt. Und so junge Gruppen, die sich finden müssen, die im Entstehen sind, haben auf viele Fragen gar keine Antworten. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, stürzt seine junge Gemeinde in eine tiefe Krise. Wenn ich mir so unser Leben anschaue, mein eigenes und auch das Leben vieler Gemeindeglieder, die ich zu Hause besuche, dann erfahre ich, dass keiner von uns an solchen Krisen vorbeigeht. Aber in diesem Textzusammenhang, den ich euch vorgelesen habe, frage ich mich, was machst du da, Jesus? Ist es eigentlich klug, was du hier tust? Musst du denn schon an dieser Stelle deine Jünger dermaßen überfordern und ihnen sagen, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken? Das geht doch nicht. Warum wartest du nicht noch ein bisschen? Also wenn ich diese Frage stelle, war es klug, was Jesus hier tut, muss ich sagen, wachstumspolitisch auf gar keinen Fall. Das war so dumm, wie man dümmer eigentlich gar nicht sich reinbegeben kann. War es notwendig, was Jesus tut? Zu diesem Zeitpunkt. Ich habe mit ihm darüber nicht reden können. Ich habe keine Antwort von ihm. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ist Jesus hier ein Fehler unterlaufen? In seiner Pädagogik? In seinem Timing? Menschlich gefragt, menschlich geantwortet. Jesus stürzt, und das ist eine Tatsache, seine Gemeinde in eine tiefe Krise. Und er verliert einen Großteil seiner Jünger in dieser Zeit. Und ich habe den Textabschnitt insgesamt gelesen bis zum Vers 69. Was ich am Ende feststellen muss, ist, dass Jesus das Heft des Handelns in der Hand behält. So dramatisch die Entwicklungen auch in der Zwischenzeit gewesen sind, so unterschiedlich die Reaktionen der Leute auch sind, Jesus behält das Heft des Handelns in der Hand. Mehr oder weniger häufig und intensiv kommen wir alle in solche Glaubenskrisen. Keiner ist davon uns ausgenommen. Die Ursachen sind sehr unterschiedlich, so unterschiedlich wie das Leben. Hier in Johannes 6 stellt Jesus theologische Behauptungen auf, die für einen Juden ein No-Go waren. Ein Jude wurde ja schon unrein, wenn er ein getötetes Tier anfasste. Es gab strenge Reinlichkeitsgesetze, die nicht nur medizinisch, sondern auch kultisch waren. Und hier kommt Jesus Christus und geht hin und sagt, ihr müsst mein Fleisch essen. Hier, meinen Körper, das, was ihr anfassen könnt, das müsst ihr zu euch nehmen. Und ihr müsst mein Blut trinken. Und das war für einen Juden ein Sakrileg. Das ging überhaupt nicht. Blut zu trinken war unmöglich. Und das, was Jesus hier macht, das ist, dass er das Glaubensfundament von seinen Zuhörern massiv in Frage stellt. Ich denke an andere Leute im Alten Testament, in der Bibel und auch in unserer heutigen Zeit, die in Glaubenskrisen kommen. Elia. Elia steht am Berg Karmel und er geht dieses Wagnis ein. Er stellt sich vor 400 Baalspriester und macht sich noch lustig über sie. Es geht darum, wer ist Elia? Der wahre, der echte Gott. Ihr kennt die Geschichte. Und Elia verhöhnt seine Gegner und sagt, wir müssen ein bisschen lauter rufen. Vielleicht ist euer Gott in der Mittagspause oder verreist. Nun noch ein bisschen mehr Action, mehr Einsatz. Und nichts passiert. Und ihr kennt die Geschichte, wie Elia dann betet, Feuer vom Himmel fällt und der Altar, der mit Wasser überschüttet war, von diesem Feuer völlig vernichtet wird mitsamt dem Opfer, was darauf ist. Elia fährt einen enormen Sieg für Gott ein. Er geht dann hin zu Ahab und sagt, Ahab, steig auf deinen Wagen. Fahr nach Hause, das gibt Regen. Und die Wege da unten, wenn es so richtig Regen gibt, und das ist ja 3,5 Jahre, hat es ja nicht geregnet, dann wird so ein Pfad einfach schlammig und du könntest irgendwo stecken bleiben. Sieh zu, dass du nach Hause kommst. Und Elia geht hin und rennt 35 bis 40 Kilometer vor dem Wagen her. Und wenn Pferde schnell laufen, also ich würde nicht mal einen Kilometer schaffen, aber er hat das geschafft. Und dann steht er an der Mauer und wartet darauf, dass Ahab seiner Frau mal so richtig zeigt, wo es lang geht. Und er ihr sagt, Jahwe ist Gott. Und du hast mit deinem Baalskult verloren. Und er steht draußen und wartet. Er wartet auf dieses Ereignis. Und dann schickt Isabel, die Frau Ahabs, einen Boten zu Elia und sagt, Männe, wenn ich dich kriege, mache ich dich einen Kopf kürzer. Und die Reaktion? Er rennt. Er rennt weg. Er rennt um sein Leben. Kurz nachdem er einen solchen Sieg für Gott errungen hat, rennt er wenige Stunden voller Angst wie ein Angsthase durch Palästina und er rennt um sein Leben. Eines Abends, es ist Winter, ich weiß nicht, Temperatur war um den Gefrierpunkt, wir haben die Jugendlichen bei uns zu Hause, wir spielen und feiern mit ihnen, klingelt so gegen 23:30 das Telefon, ich heb den Hörer ab, an der anderen Seite ist eins meiner Gemeindeglieder und sagt zu mir, ich wollte nur sagen, ich bin ausgezogen und ich verlasse meine Familie. Ich sage, wo stehst du? Es war in der Zeit, als es noch keine Handys gab. Ich bin in 10 Minuten bei dir. Schnapp mir eine Jacke, setz mich in mein Auto, fahr zur Telefonzelle hin und sehe dort mein Gemeindeglied, einen vielleicht 45-jährigen Mann. Ich hatte die Geschichte dieser Familie schon mal erzählt. Er ist der Mann von dieser Frau, die Multiple Sklerose hat, die jämmerlich zugrunde gegangen ist an dieser Krankheit. Und in dieser Nacht steht er vor mir und sagt, so einen Gott brauche ich nicht. Und ich gucke ihn an und sage, wie kommst du auf diese Aussage? Und erzählt, dass irgendeine wohlmeinende Schwester in der Gemeinde, deren Namen er mir nie genannt hat, ihm Psalm 11, Vers 4 zitiert hat, wo es darum geht, dass Gott Menschen prüft. Und er steht hier und sagt, was soll ich mit einem Gott, der uns als Familie so prüft? Einen solchen Gott brauche ich nicht. Ich gehe. Ich lasse den, wo er ist. Aber in meinem Leben soll er keine Rolle mehr spielen. Andere scheitern nicht an irgendeinem Bibeltext, den sie falsch verstehen. Andere scheitern vielleicht an ihrer eigenen Sünde, an ihrem eigenen Verhalten. Können nicht über ihren eigenen Schatten springen. Der eigene Wille, der eigene Dickkopf, das eigene Ziel sind stärker verankert als biblische Wahrheiten. Andere scheitern an einem falschen Gottesbild. Aus dieser Jugendgruppe, mit der wir an diesem Abend gefeiert haben, kommt der Jugendleiter eines Tages zu mir. Er hat ein schönes Auto. Es war ein Opel Rekord. Er war damals schon ein paar Jahre alt und er hatte ihn in einem bestechenden Braun gestrichen. Mit einer Farbrolle hat er sich die Farbe im Baumarkt besorgt, weil der Wagen fast auseinanderfiel und die ganzen Roststellen. Und er dachte, Braun passt am besten zu Rost, sieht man am wenigsten und hat seinen Wagen braun gestrichen. Und an diesem Tag steht er vor mir und sagt, Heinz, ich fahre nach Italien. Ich fahre nach Italien. Ich sage, was machst du denn in Italien? Ja, sagt er, da ist die Jugendfreizeit unserer Gemeinde, unserer Vereinigung und auf dieser Freizeit ist Annette. Sag, und? Ich kannte Annette auch. Annette war eine begnadete Klavierspielerin und Volker auch. Und Volker sagt, ich habe Gott gefragt, ob Annette meine Frau werden soll. Und ich habe ihn um ein Zeichen gebeten und er hat mir dieses Zeichen gegeben. Vor 3 Wochen hat Annette mich um die und die Noten gebeten und das wusste nur Gott. Und ich habe Gott gesagt, wenn Annette meine Frau werden soll, dann gib, dass die mich um die Noten von diesem Musikstück fragt. Und das hat sie getan. Und jetzt fahre ich nach Italien und ich bin glücklich. 4 Tage später war Volker wieder da. Ich sage, und? Vergiss es. Annette hatte auf der Freizeit einen Mann kennengelernt, einen jungen Mann, den sie später geheiratet hat. Das war der Anfang, dass Volker seinen Glauben verloren hat. Fazit ist, es gibt viele unterschiedliche Arten und Weisen, viele unterschiedliche Ursachen, weswegen Menschen in Glaubenskrisen kommen. Und ein Teil dieser Glaubenskrisen sind existenzbedrohend. Und wenn ich mir dann die Reaktion der Einzelnen anschaue, dann ist auch das erschreckend. In Johannes 6, in dem Text, den wir gelesen haben, geraten die Zuhörer in Wut, in Aggression. Ärger macht sich breit. Wie kann der nur? Elia gerät in eine tiefe Depression. Letztlich in eine Todessehnsucht, dass er Gott sagt, lass mich doch endlich sterben. Was soll ich hier noch? Hiob Hiob verhandelt mit Gott. Er rechtet mit Gott. Volker und der andere Bruder, von dem ich euch erzählt habe, sind fast so weit gekommen, dass sie ihren Glauben verloren haben. Jona erging sich in Selbstmitleid. Judas beging Selbstmord. Petrus war verzweifelt ohne Ende. Und Gott? Was macht Gott? Es geht ja schließlich um meine Beziehung zu ihm. Es geht ja schließlich darum, dass ich durch ihn, durch sein Handeln, durch das, was er gesagt hat, durch das, was er gemacht hat oder nicht gemacht hat, oder durch mein Verständnis von ihm, dass ich dadurch in eine Glaubenskrise gekommen bin. Und meine Frage geht doch in die Richtung, Gott, ist die Beziehung zu dir überhaupt das, was ich will? Will ich sie überhaupt ausleben? Soll sie noch weiter in meinem Leben vorhanden sein? Und was macht Gott? Wenn ich mir das anschaue hier in Johannes Kapitel 6, was Jesus tut, dann verschärft er die Krise ja erst noch, indem er das noch weiter ausführt, mit dem Blut trinken und dem Fleisch essen. Aber das, was Jesus nicht macht, das ist, er geht nicht weg, er bleibt. Ich habe manches Mal in meinen Glaubenskrisen das Gefühl gehabt, dass Gott meilenweit entfernt gewesen ist. Dass mein Gebet, mein Rufen, mein Schreien vielleicht nicht mal die Zimmerdecke erreicht hat und meine Hoffnungslosigkeit absolut war. Aber hier aus Johannes 6 nehme ich, dass Jesus bleibt. In unmittelbarer Nähe derjenigen, die in einer Glaubenskrise sind. Und das finde ich eine fantastische Erkenntnis. Auch wenn wir manches Mal das Gefühl haben, wenn wir selbst in Glaubenskrisen kommen, Gott ist nicht weg. Gott ist da. Er ist an deiner und an meiner Seite. Er hört zu. Jesus ist bei seinen Jüngern. Gott ist nicht untätig, weil sie ihm nicht gleichgültig sind. Und er ist nicht untätig, weil es ihm nicht egal ist, wie es uns in unserem Leben geht. Und er ist deswegen nicht untätig, weil er stolz auf uns ist, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, dass wir uns auf ihn eingelassen haben, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm gehören wollen, wo Satan doch den Ruf Gottes immer und zu jeder Zeit in Frage stellt. Da schaut Gott auf uns und sagt, ja, da gibt es Menschen, die vertrauen mir. Vielleicht sogar gegen alle Weisheit und gegen jegliche Lebenserfahrung. Gott geht nicht weg. Er handelt am Menschen ganz individuell. Und mit denjenigen, die in Glaubenskrisen, geht er ganz persönlich um. Angemessen so, dass sie ihn verstehen. Elia. Elia wandert 40 Tage durch Palästina. Von Beersheba bis zum Horeb. Das sind ungefähr 200 Kilometer Luftlinie. Und da ist doch wohl die Frage erlaubt, wenn der vorher in 2 Stunden vielleicht 45 Kilometer läuft, so Marathondistanz, und vielleicht beim New York Marathon hätte mitlaufen können aufgrund der Geschwindigkeit, die er drauf hatte, da muss man doch fragen dürfen, was hast du denn diese ganzen 40 Tage gemacht? So statistisch gesehen pro Tag 5 Kilometer. Das kannst du doch rückwärts gehen. Wieso brauchst du so lange Zeit? Ich habe keine Antwort, die Bibel beantwortet es nicht, aber diese Frage ist erlaubt. Und ich stelle mir Folgendes vor. Es ist das Gebiet, in dem Gott sich manifestiert hat, wo er viele Wunder an den Vätern und Vorvätern Elias getan hat. Es ist das Gebiet, durch das das Volk Israel gezogen ist, als es aus Ägypten gekommen ist. Es ist der Bereich, wo die Israeliten sich für Gott entschieden haben und mal wieder Gott gegen Gott entschieden haben, wo sie die Wunder Gottes erlebt haben und wo sie die Fragen an Gott gestellt haben. Und ich stelle mir vor, wie Elia, der ja in der Geschichte seines Volkes sehr bewandert gewesen ist, wie Elia hier von einem Ort zum anderen geht und sich in Erinnerung ruft, wie Gott mit den Israeliten gehandelt hat. Und als er dann nachher am Horeb sitzt und alleine ist und Gott ihm einen neuen Auftrag gibt, da kann er diesen Auftrag annehmen. Aber Gott hat ihm Zeit gelassen, 40 Tage Zeit. Um seinen Frust, seine Angst, seine Depression zu überstehen. Und Gott hat ihm gezeigt, wie er mit Israel gehandelt hat. Hiob, ich habe ihn vorhin auch schon erwähnt, Hiob, dieser Mann, der sein eigenes Leid nicht verstehen kann, der nicht begreifen kann, was ihm passiert. Und es gab ja auch keine Ursache dafür. Und die Antworten, die die Freunde ihm gegeben haben, die passten doch überhaupt nicht zu Hiobs Selbstverständnis. Aber bei Hiob handelt Gott durch Menschen. Da sind Freunde, die mit Hiob reden. Jeden Tag. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Voller Fehler und manchmal mit einem vollen, verqueren Gottesbild. Aber es sind Menschen da. Die Frau von Hiob sagt, du weißt da was, lass los, stirb. Ich kann das Elend nicht mehr mit ansehen. Und die Freunde sind da und geben Hiob nicht auf. Die sagen, nein, 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 komm, wir haben noch was mit dir zu klären. Wir haben noch einen Gedanken, wir haben noch eine Überlegung, wir haben noch eine Frage. Und sie reden mit ihm und sie fordern ihn heraus. Und Hiob muss sich mit seiner eigenen Situation, mit seinem eigenen Gottesbild auseinandersetzen. Immer wieder. Und es geht so weit, dass er am Ende sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. David, dieser Mann, der eine so wechselvolle Beziehung zu Gott hat, der viel Gutes und viel Böses getan hat, ein Schlitzohr, der sein Leben über Lügen rettet, muss ein guter Schauspieler gewesen sein, dass er sich verstellen konnte und als wahnsinnig hinstellen konnte. David, der sein eigenes Haus nicht im Griff gehabt hat, der Rebellion und Kampf und Krieg in der eigenen Familie erlebt hat. David darf Gott all seine Wut sagen. All seine Verletzungen. Und all seine Enttäuschungen. Immer wieder. Ich finde das aus der Sicht Gottes betrachtet enorm. Wie Gott David annimmt, auch wo er hingeht, seine Gegner zu verfluchen. Wo er hingeht und die Rache Gottes über sie erbittet und sagt, schmeiß die Kinder an die Wand, zerschmetter sie, töte sie, trampel auf ihnen rum, mach ein Ende. Und ihr könnt die Rachepsalmen in der Bibel lesen, sind uns überliefert worden. Und es ist für mich ein Zeichen, wie Gott mit Menschen umgeht, die in Glaubenskrisen sind. Manchmal greift Gott durch ein Wunder ein. Manchmal schweigt er und wartet auf seine Zeit. Und seine Zeit ist nicht meine. Aber immer ist er da. Nie ist er weg. Immer hört er zu. Immer begleitet er mich. Und immer gibt er mir die Freiheit, mich zu entscheiden. Ob ich weiter mit ihm leben will oder ob ich weggehe. Es ist immer genau die Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt. Wollt ihr auch weggehen? Es ist deine Freiheit. Überlege dir, wenn du in einer Glaubenskrise bist, was bin ich dir wert? Ich halte dich nicht um jeden Preis. Ich halte dich nicht gegen deinen Willen. Ich zwinge dich nicht, etwas anzunehmen, was du nicht annehmen willst oder was du nicht annehmen kannst. Aber frage dich eins, was bin ich dir wert? Und was hast du davon, wenn du gehst? Was gewinnst du, wenn du bleibst? Was gewinnst du, wenn du mit mir eine Lösung suchst? Und was gewinnst du, wenn du das ohne mich tust? Jesus geht immer den Weg der Konfrontation. Er stellt mich zur Rede. Er stellt sich vor mich und sagt, entscheide dich. Überlege, was du willst. Und er spricht und ordnet durch sein Wort die Dinge in meinem Leben neu. Auch dann, wenn er sie auf die Spitze treibt. 50, 100, 250, 300, 1000, 2000, 3000 Menschen sind weggegangen. Hier in Johannes 6, weil sie gehört haben, weil sie etwas gehört haben, was sie sich nicht vorstellen konnten, was sie nicht begriffen haben, was sie einfach überfordert hat. Und nun steht der klägliche Rest von 12 Männern vor Jesus. Und er legt genau den Finger an die Stelle und sagt, was wollt ihr? Jede Glaubenskrise, die wir Menschen erleben, ist ein Punkt der Entscheidung. Und immer fragt Jesus uns, wie es weitergehen soll. Die Jünger machen ihre Entscheidung. Und sie fragen, wie sie die Gewichte in ihrem Leben neu verteilen. Was zählt? Das Mitgehen mit Jesus, auch wenn ich die Lösung noch längst nicht sehe für meine Probleme, wenn ich sie vielleicht nicht mal erahnen kann? Zählt diese Beziehung zu Jesus, dieses geduldige Drunterbleiben mehr als meine eigene Vorstellung, als vielleicht meine eigene Enttäuschung, meine Erwartung, meine Trauer, vielleicht meine Wut, mein verletzter Stolz? Geht es in dieser Situation um mich oder geht es um dich? Wie wichtig bin ich mir selbst und mein Wunsch, alles verstehen zu wollen, alles letztlich in der Hand zu haben und alles managen zu können und begreifen zu können? Geht es mir um das Prinzip, dass das, was ich nicht verstehe, letztlich auch ohne Sinn ist und dass ich es deswegen ablehne? Oder geht es um mein Vertrauen zu Gott? In seine Allmacht, in seine Weisheit, darin, dass er in seiner Liebe immer, immer das Beste für mich will. Das ist die Frage, um die es geht. Und das ist genau das Problem, zu dem Jesus seine Jünger führt. Im Psalm 73 lesen wir von einem Mann, der zu einer für meine Begriffe sehr, sehr großen Glaubensreife gekommen ist. Psalm 73, die Verse 23 bis 26. Es ist ein Psalm Asafs. Und es muss ein Mann gewesen sein, der ebenfalls viele Krisen erlebt hat und durch tiefe Glaubenskrisen gegangen ist. Aber am Ende stellt er fest, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Es braucht etwas, bis man zu dieser inneren Position kommt. Es braucht Zeit, es braucht Erfahrung, es braucht Vertrauen zu Gott, dass man loslässt, das Problem sich selbst und nicht den Kampf aufnimmt in der Glaubenskrise. Es braucht etwas, Gott das Vertrauen immer wieder neu auszusprechen und zu sagen, ja Gott, du bist mir wichtiger. Und deine Nähe und deine Hilfe sind mir wichtiger, als dass jetzt das Problem sofort gelöst wird. Nicht mein Verstehen des Handelns Gottes ist entscheidend, sondern mein Vertrauen in seine Barmherzigkeit. Deswegen sind Glaubenskrisen immer der Zeitpunkt, an dem Jesus mich fragt, was willst du? Entscheide dich. In dieser Nacht, als ich mit dem Familienvater an der Telefonzelle stand, habe ich mächtig gefroren. Es war Winter, Temperatur vielleicht so gerade um null, hatte ich gesagt. Und ich hatte in der Eile eine falsche Jacke genommen von der Garderobe. Es war die Sommerjacke. Und ich stand anderthalb Stunden mit ihm an der Telefonzelle und habe ihm zugehört und habe mit ihm geredet und habe mit ihm gebetet. Am Ende ist er nach Hause gegangen. Zurück zu seiner Frau, zurück zu seiner Familie. Er hat Gott nicht verlassen. Ich wünsche uns allen keine Glaubenskrisen. Aber ich wünsche uns allen, wenn wir in einer Glaubenskrise sind, dass wir genau diese Entscheidung treffen, dass wir Gottes Hand nicht loslassen, weil mehr auf dem Spiel steht, als dass ich etwas verstehe. Amen.